Herzlich willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute bin ich in Eckersdorf bei einer wundervollen Familie eingeladen, bei der Familie Deutschmann. Kennt man vielleicht auch sehr, sehr gut aus dem Fußballbereich in unserer Gegend. Jedoch bin ich heute mit der Sabrina Deutschmann verabredet. Servus Sabrina.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Eigentlich bin ja ich bei euch eingeladen. Wir sitzen hier jetzt gerade in der schönsten Gegend in der Oststeiermark, ein bisschen östlich von Graz. Und es ist ein herrlicher Tag, wo wir das heute aufgenommen haben und ein herrlicher Herbsttag. Jedoch geht es heute um das Thema Ängste bei Kindern, Ängste in der Schule und so weiter. Denn die Sabrina ist ja Dreifachmama und ist seit 12 Jahren nämlich selbstständig. Sie macht Zumba, Network Marketing, Mentoring für Frauen und Selbstbehauptung, Resilienztraining für Kinder. Jetzt erzähl einmal kurz deinen Weg bis hierher und warum machst du das?
Ganz spannend, danke dafür für die Frage. Ich habe nach meiner zweiten Schwangerschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Hobby zum Beruf gemacht und das war eben dieses Tanzen und damals war Zumba ja ein Hype, also ich glaube, wir alle kennen Zumba, ja, wenn man selbst noch nicht einen Kurs besucht hat, vielleicht irgendwo aus den Medien, und habe mich da selbstständig gemacht und habe da einfach wirklich so die Leidenschaft, aber auch schon gemerkt, mit den Kindern und mit den Erwachsenen, ich liebe es, Menschen zu motivieren. Dann haben wir uns natürlich für das dritte Kind auch noch ganz bewusst entschieden und ich habe aber gemerkt, okay, weniger Kurse bedeutet weniger Geld und dadurch bin ich ins Network Marketing gekommen, das mein Leben damals sehr, sehr erfüllt hat. Es waren aber gar nicht so diese Produkte zu verkaufen, sondern die Menschen zu motivieren, zu inspirieren und ihnen zu zeigen, was ihnen steckt und was sie eigentlich alles machen können. Jedoch habe ich dann für mich herausgefunden, Network Marketing erfüllt mich nicht. Es ist sehr oberflächlich und ich möchte für mich persönlich einen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Habe mich dann als Coach ausbilden lassen und habe Frauen begleitet, mehrere Monate, Jahre, und habe auch dort wieder feststellen dürfen, dass all diese Glaubenssätze, die wir haben, wir müssen leisten, um geliebt zu sein, wir sind nicht genug, wir sind nicht wertvoll, ihren Ursprung in der Kindheit haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht gleich mit den Kindern starten, an der Wurzel sozusagen anfangen. Ja. Und genau aus dem Grund habe ich das Selbstbehauptung und Resilienztraining, die Ausbildung gemacht und auch die Kurse mittlerweile gut gestartet.
Sehr, 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 sehr cool. Und das gibt es alles in der Oststeiermark. Das ist sehr, sehr cool.
Dankeschön. Ja, ja, ja. Nicht nur da, sondern ich bin ja wirklich mobil und überall und werde Gott sei Dank auch eingeladen in den Schulen.
Weil du sagst, Ängste bei Kindern und Ängste auflösen bei Kindern. Sind das nicht eher die Ängste der Eltern?
Spannende Frage, und so war es ja bei mir auch. Also ich hatte Angst, meinen letzten Sohn in das Schulsystem zu geben, habe da mich für den häuslichen Unterricht entschieden und es waren gar nicht seine Ängste, es waren meine Ängste. Und oft ist es so, dass Kinder zu mir kommen im 1:1-Training oder eben in den Löwenmut-Trainings, die ich an Schulen anbiete oder Workshops, und da sind oft die Ängste von den Eltern auf die Kinder übertragen worden. Und da gebe ich dir total recht. Das heißt, deswegen ist es so essentiell wichtig, nicht nur die Kinder zu stärken, sondern eben auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Deshalb auch das Mama-Mentoring, das Eltern-Mentoring, dass die ihre, wir haben ja alle ein inneres Kind in uns, mit dem inneren Kind einmal arbeiten und die Ängste, die sie vielleicht ursprünglich im 7. Lebensjahr erlebt haben, im 9. Lebensjahr erlebt haben, ihre Festplatte so geprägt und bespielt haben, dass sie die auflösen und nicht die Ängste auf die Kinder übertragen.
Ja, was sind das für ihre Ängste?
Das sind Existenzängste, das sind Ängste vor etwas Neuem, vor Veränderung, ja, wie Erwachsenen, das sehe ich immer wieder. Also wenn ich da in einem Mentoring bin, die haben oft Probleme, nur den Platz zu wechseln. Ja, wenn man sagt, okay, jetzt sucht sich jeder nach der Übung einen anderen Platz, mit großen Augen schauen sie mir an. Das geht ja nicht, da hängt ja meine Jacke, mein Notizblock, da könnte ja jemand aus meiner Flasche trinken. Und diese Ängste, allein nur von dieser Veränderung, übertragen sie auf die Kinder. Aber das Leben bedeutet immer Veränderung. Und ich möchte den Kindern zeigen, ganz gleich, was in deinem Leben passiert, wie doof die Schule ist, egal wie krass der Lehrer drauf ist und dich vielleicht nicht mag. Die ganzen Dinge, die gehören dazu. Aber wie du damit umgehst, ist alleine deine Verantwortung. Und deshalb kommt Resilienz ins Spiel. Und Resilienz, mit der sind wir nicht geboren. Das ist eine Eigenschaft, die dürfen wir uns antrainieren. Ja. Das ist der große Vorteil. Das heißt, wir haben alle die gleiche Chance. Und Resilienz kommt ja aus der Physik, der Begriff, und bedeutet nichts anderes, als in die ursprüngliche Kraft so schnell wie möglich zurückzukommen.
Das heißt, auf schnellstem Wege sich wieder rückzuentwickeln, weil irgendwie haben wir das ja trotzdem in uns, oder?
Genau. Das ist, irgendwie haben wir es in uns und die Dinge, die wir in der Schule und im Kindergarten vielleicht erleben, ja, du bist zu langsam, du bist ein schlechter Rechner, ja, und ganz ehrlich, das Schulsystem ist auf Fehlersuche. Ja? Es steht unten drei Fehler und nicht 120 Wörter richtig geschrieben. Ja? Und das prägt uns natürlich. Ja, die sind auf Fehlersuche. Ja. Und das lässt uns oft, okay, wir können wirklich nicht rechnen. Wir sind zu langsam. Ja. Wir sind zu dick, wir sind zu dünn, wir sind zu groß, wir sind zu klein. Und wenn du Resilienz bist, dann denkst du dir, okay, ist die Meinung, ist ein Feedback von außen.
Genau.
Nimm ich das jetzt in mein Herz oder lass es einfach dort, wo es ist. Und das trainiere ich mit den Kindern, ja? Meinungen, Beleidigungen von Menschen, die uns nicht gut tun, nehme ich nicht ins Herz hinein, sondern lasse es wie bei einer Teflonpfanne abprallen. Ich habe ein Schutzschild.
Oder dort, wo es passiert ist.
Oder dort, wo es passiert ist.
Wenn man es dort lässt, dort, wo es passiert ist, ist es dann nicht so, dass das wieder eine Angst aufwirft, dorthin zu gehen, wo man Beleidigung erfahren hat?
Auch eine ganz spannende Frage, kann natürlich sein, aber wenn du eben dich selbst behauptest oder wenn du eben Resilienz bist, dann ist das für dich kein Thema. Das heißt, du darfst dir dieses, okay, ich bin's wert, ich weiß, was ich kann und der Mensch findet vielleicht mich nicht toll, aber ich möchte jetzt dann trotzdem dorthin. Ich möchte jetzt trotzdem zum Fußball, auch wenn meine Mannschaft sagt, hey, du bist kein Stürmer, du gehörst eigentlich ins Tor, möchte ich trotzdem als Stürmer, weil ich bin ein Stürmer. Ich bin für das genau der richtige Mann, die richtige Frau.
Ja, das ist ein super, super Ansatz, ja.
Genau. Ja.
Und weil wir gerade beim Schulsystem sind, ich habe einmal ein Interview, das war, glaube ich, die 15. und 17. Episode auf diesem Podcast, auf Live bis 20 Podcast, vielleicht hört es mal kurz rein, den Josef Zotter zu Gast. Und der hat gesagt, es ist egal, was man jetzt hernimmt, ja, der größte Schaden, was man beim Produkt hat, bei einem Menschen hat oder bei einer Dienstleistung hat, ist das Mittelmaß. Weil man nimmt das Beste und die Spitzen oben heraus und das Schlechtere, unter Anführungszeichen, was der für den Markt nicht bestimmt ist, nehme ich unten heraus. Und ich habe da irgendwie dann so einen grauen Faden, der sich durch das Leben zieht und nicht den roten Faden, den man gleich sieht. Ja, und er meint, das größte Unheil ist das Mittelmaß. Bist du da bei mir? Und auch beim Herrn Zotter.
Kann ich jetzt dann auch unterschreiben? Ich glaube, das Mittelmaß ist auch das, was uns einfach unten hält. Ja? Also auch das Unterhaltungsfernsehen und Social Media ist ja etwas unten zu halten. Dem System hilft es nicht, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen. Und deshalb ist es oft so ausgelegt, dass wir unten gehalten werden. Das heißt, Schüler, die oft besser sind, ja, in einer höheren Schule, als der Lehrer, der vorne steht, oder die Pädagogin, die da vorne steht und unterrichtet, die werden unten gehalten. Die werden ja oft nicht so gefördert, wie die Stärken werden nicht herausgekitzelt aus den Kindern und auf das wird nicht eingegangen, sondern es ist das Kollektiv, die Masse. Ja, und da bin ich schon dafür, dass unsere Kinder, aber auch wir als Erwachsene, unten gehalten werden.
Also die,
wurscht mit was.
Diese Umschreibung und diese Wortherholung, Unterhaltung, obwohl ich seit 25 und fast 30 Jahren jetzt Unterhaltungsmusik mache, habe ich noch nie gehört. Das ist jetzt ein magischer Moment. Und apropos magischer Moment, wenn ihr den auch nachgoogeln wollt, beziehungsweise wir haben natürlich alles hier auf dem Podcast von der Sabrina verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Weil du sagst, Mittelmaß. Wie kann man trotzdem die Kinder sehr gerne in die Schule schicken? Ich habe auch eine 8-jährige Tochter und da kommt ja auch einiges so vor, wo ich mir denke, naja, das muss jetzt eigentlich nicht sein, aber ich gebe nicht den Lehrern Schuld, sondern ich will überhaupt keine Schuldzuweisungen machen. Jedoch, die machen ja auch nur ihre Arbeit, aber wie kann man dann trotzdem sagen, okay, das ist jetzt trotzdem wichtig. Aber dieses Trotzdem ist ja auch schon irgendwie, da geht man auch schon beim Wort ein bisschen zurück und da lehnt man sich zurück und sagt, gut, ist nicht meins jetzt aus Elternsicht gesehen, aber ich mache es trotzdem.
Ja.
Was sagst du dazu?
Coole Frage. Also ich kann dir sagen, wir machen das zu Hause so, wir machen aus der Schulpflicht eine Freiwilligkeit. Klingt jetzt total doof, aber das muss man echt sich mal wirken lassen. Wir machen aus der Schulpflicht eine Freiwilligkeit. Und das schaffe ich, indem ich als Mama ganz empathisch mit sehr viel Mitgefühl mein Kind so zu Hause stärke und seine Grenzen respektiere. Das heißt, wenn zum Beispiel mal zu viel Aufgabe ist, ist es in der Verantwortung von mir, meinem Kind zu sagen, stopp. Heute ist das genug. Du hattest 4-5 Stunden Schule, die Lehrerin verlangt es, aber ich sehe, dir geht's nicht gut. Ich bin deine Mama und ich möchte, dass es dir gut geht und wir machen heute Stopp. Und dem Kind dann auch wirklich sagen, du darfst für deine Grenzen einstehen und der Lehrerin auch sagen, mir war es gestern zu viel. Mhm.
Dass man das eigentlich untereinander schon, dieses Tempo von allen wieder ins Mittelmaß bringt und sagt, okay, gut, lasse ich halt diese Leseaufgabe mit dem Reinschreiben in ein Heft und das Ausfüllen vielleicht einmal weg.
Ja.
Aber das ist ja nicht gern gesehen.
Es ist nicht gern gesehen und da bin ich auch schon oft angeeckt mit dem pädagogischen Personal, was ich total verstehe, weil die müssen ihr Ding durchbringen. Klar, gell? Klar. Die müssen auch irgendwo benoten. Das heißt, das ist ja gar nicht das Thema und ich würde es ja gar nicht abwälzen. Die folgen ja auch nur einem System.
Ja.
Das ist denen ihren Job. Es gibt oft empathische Lehrer, die haben da ein bisschen mehr Mitgefühl, aber grundsätzlich folgen die meisten einfach mit Scheuklappen einfach dem System. Aber ich darf als Mama die Verantwortung übernehmen und mein Kind wirklich da bestärken, weil oft sehen wir diese Grenzüberschreitungen. Wir hören dann oft, die Kinder werden immer gewalttätiger, die Jugendlichen werden immer schlimmer und der Fokus ist immer nur da. Aber der Hintergrund, warum sie gewalttätiger werden, warum sie schlimmer unter Anführungszeichen werden, ist ja ganz ein anderer. Die haben andauernd Grenzüberschreitungen, auf denen wird nicht gehört. Ja? Die brechen oft zu Hause zusammen, noch stundenlange Aufgaben, heulen, sind überfordert. Die Eltern hacken dann auch oft von oben drauf.
Ja.
Du musst aber in die Schule, weil das ist Pflicht und das habe ich auch machen müssen und mir hat es auch nicht geschadet. Das sind die ganzen Dinge, wo dann oft, wie ich denke, wow, die hat es auch nicht geschadet.
Ja.
Schauen wir uns einmal das Kollektiv an.
Ja.
Schauen wir uns einmal die Welt an, wie sie gerade ist. Und wir behaupten, uns hat es auch nicht geschadet. Ich denke, die Welt würde ganz anders aussehen, wenn wir erfahren hätten, meine Mama achtet auf meine Grenzen. Die Menschen im Außen achten auf meine Grenzen und ich achte auf die Grenzen der anderen Menschen.
Ja.
Ich glaube, die Welt würde ganz anders ausschauen.
Und ich finde auch, dass du da sehr recht hast, weil ganz ehrlich, eine Lese- oder eine Matheaufgabe auf 85 bis 90 Jahre Menschenleben, glaube ich, ist doch besser. Die Kinder haben ihre Grenze erreicht, die wissen, was geht und ja, sie können einmal sich einmal zurückfallen lassen. Und weil du gesagt hast, weil Kinder so oft auch über die Stränge schlagen, wenn man das so schön sagt und halt diese Außenwirkung von den jungen Leuten, das beginnt es eigentlich das Überdrehen von den Grenzen, ja, was das System jetzt eigentlich, da sage ich jetzt überhaupt nicht, dass das Schulsystem dran schuld ist, alleine dran schuld ist, sondern auch, dass das schon eine Art Mobbing ist, auch weil du vorher gesagt hast, Social Media, jeder ist der Beste, jeder ist der Schönste, jeder ist der Schnellste, jeder ist der Erfolgreichste und dass dieses soziale Mobbing jetzt da schon losgeht, also das hat sich in den letzten 10 Jahren extrem torpediert, nach vorne und leider noch nicht nach vorne, sondern nach unten. Bist du da bei mir?
Also ich finde es ganz spannend, dass man erst letztens die Statistik gesehen hat, jedes 5. Kind in Österreich erfährt quasi Mobbing schon in den ersten 4 Schuljahren, jedes 3. Kind in Deutschland und damals, ich bin ja auch gemobbt worden, deshalb war der Grund, warum ich aufstehe für die Kinder. Damals hat das Mobbing am Schulhof ein Ende gehabt und ich bin nach Hause gekommen, vielleicht in einem sicheren Hafen. Heute durch Social Media, durch das, dass Kinder ab dem 10. Lebensjahr oft ein Smartphone haben, hat Mobbing kein Ende. Man darf auch unterscheiden, sind es Schikanierungen und sind es die täglichen Konflikte, ja, oder ist es wirklich Mobbing? Und Mobbing hat ja auch 3 Stufen. Das heißt, da muss man wirklich unterscheiden, ist es so der tägliche Konflikt, der Stift wird weggenommen, die Flasche wird versteckt oder ist es wirklich Mobbing, wo über längeren Zeitraum, ohne dass irgendwo ein Bedürfnis nicht gestillt ist, hingehackt wird auf ein Kind. Das ist Stufe 1. Stufe 2 ist, mehrere Kinder hacken auf ein Kind hin, und Stufe 3 ist wie ein Virus in der Klasse.
Ja.
Vielleicht sogar schon in der Schule. Da empfehle ich auch immer einen Schulwechsel, weil dieses Virus ist nicht mehr zu stoppen. Und das hat halt in den letzten Jahren zugenommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und oft sind wir Eltern die ersten Menschen, die das Kind mobben.
Okay.
Und das ist ganz schlimm.
Ja.
Wir Eltern, so wie damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Mama war bis zu meinem 15. Lebensjahr zu Hause. Meine Mama hat mich zu Hause betreut, sie hat gekocht, sie hat mit mir die Aufgabe gemacht.
Genau.
Heute müssen Mütter, gleichgeschlechtliche Paare natürlich gerne eingeschlossen, aber ein Teil der Eltern kann vielleicht 2 Jahre zu Hause bleiben und dann müssen sie sofort schon wieder in die Arbeitswelt eintauchen.
Ja.
Und oft sind wir überfordert und oft ist unser Energieglas so leer, dass wir glauben, jeden Tag mit unserem Kind diskutieren zu müssen. Dabei ist das eigentlich nur eine Kommunikation, wenn es ums Thema Zähneputzen geht.
Ja.
Wenn ich ein Nein habe beim Zähneputzen, wenn ich ein Nein habe beim Duschen und Nein beim Zu-Bett-Gehen, ich habe als Mama oder Papa oft nicht mehr die Kraft, gewaltfrei mit dem Kind zu kommunizieren. Und dann sage ich, wenn du jetzt nicht Zähne putzt, dann gibt es. Ja. Und hack immer wieder hin auf das Kind und werde zur ersten Person, die dieses Kind mobbt, schikaniert und täglich eigentlich nicht stärkt, sondern das Gegenteil macht, schwächt in ihrem natürlichen Sein und in meinem natürlichen Bedürfnis, autonom zu sein.
Ja, das Thema Zähneputzen, das ist eigentlich
der Klassiker.
Der Klassiker. Warum das nicht funktioniert, das wissen wir nicht.
Ja, ich kann es dir ganz genau sagen, das ist der Klassiker in jeder Familie. Und immer wieder, wenn ich mit Mama ins Coaching gehe, ins Mentoring gehe, ist das, Zähneputzen ist bei jedem ein Thema gewesen.
Ja.
Unsere Urängste spielen da mit, weil wir wenn wir nicht Zähne putzen, bekommen wir Löcher und Karies. Ja. Ja. Das heißt, unsere Kindheitsängste, unser inneres Kind schreit Alarm, Alarm, Alarm und dann spricht nicht mehr die Mama oder der Papa mit dem Kind, sondern unser inneres Kind mit dem Kind. Ja. Und dann haben wir die Ängste, Löcher, wenn wir nicht Zähne putzen und aus Angst reagieren wir, wenn du nicht, dann, weil das unsere einzige Strategie in dem Moment ist. Emilie und ich hatten noch nie ein Problem und die kann dir ganz genau sagen, warum ich mit den Großen, die mittlerweile 17 und 14 sind, Probleme gehabt haben, weil ich das genauso gemacht habe. Wenn dann mit meinen Urängsten, weil mir ist Zähne geputzt worden bis zu meinem 12. Lebensjahr, weil meine Mama so Angst hatte.
Yeah.
Ich habe die Angst ja auch übertragen auf die Kinder. Emilie und ich haben nie das Problem gehabt, weil die Leichtigkeit und Spiel und Spaß reingebracht habe. Yeah. Er hat entscheiden dürfen, wie willst du Zähne putzen? Rote oder blaue Zahnbürste?
Yeah.
Wo möchtest du Zähne putzen? Ob Zähne geputzt wird oder nicht, das ist nicht die Frage. Ich bin verantwortlich als Elternteil für die Gesundheit meines Kindes und Zähneputzen gehört dazu.
Yeah.
Das hat nichts mit Bedürfnisorientierung zu tun, dass ich dem Kind frei entscheiden lasse, ob es Zähne putzen darf oder nicht, sondern wie es Zähne putzt. Wird die Zahnbürste zum Mikrofon und ich kann quasi da was machen, wird es zum Bagger und es schrubbt die Karies weg.
Ja.
Spiel und Spaß brauchen Kinder beim Zähneputzen und das ist meistens das, warum es nicht funktioniert, weil es ein Muss ist. Deshalb überall Leichtigkeit reinbringen und daraus das Bedürfnis Spiel und Spaß einladen.
Es gibt dann auch so eine Phase dann von den Kindern, wo sie dann wieder nicht aus dem Bad raus wollen.
Ja.
Dann haben wir wieder das Problem.
Ja, die beginnt dann in der dritten Autonomiephase, nämlich in der Pubertät.
weil wir vielleicht weg müssen und Sohn oder Tochter duscht noch ewig lange.
Genau.
Ja, und jetzt zum Abschluss vom Podcast mit der Sabrina möchte ich etwas von dir wissen. Was wünschst du dir für die Zukunft im Umgang mit den Ängsten, mit dem System, mit allem drum und dran, dass wir wirklich so nach außen hin nicht dastehen wie die richtigen Kämpfer, die Ninjas, die bis zu den Zähnen bewaffnet sind, sondern dass wir das im heimlichen, stillen und leise dieses System vielleicht ein bisschen aufweichen können und mit unserer Energie zu dem System gegenüber eben glücklicher werden.
Voll schöne Frage. Also ich würde mir wirklich wünschen, weil ich weiß, wie es für mich oder für meine Familie wichtig war, dass Eltern beginnen, über den Tellerrand zu schauen und sich Bewusstsein und Achtsamkeit aneignen. Weil wenn ich bewusst da bin, brauche ich nicht irgendeinem System folgen. Wenn ich achtsam bin, weiß ich, wann ich leer bin, wann ich mein Energieglas füllen darf, wann ich Zeit für mich brauche, um dann meine Kinder liebevoll zu begleiten. Und Kinder stärken funktioniert schon ab dem Babyalter. Das heißt, ich kann mein Kind zu Hause stärken und trotzdem mit einigermaßen gutem Gewissen in das System, in die Schule geben, weil ich weiß, alles, was die Schule und das System nicht deckt, decke ich zu Hause und ich übernehme die Verantwortung für all das, was über den Tellerrand passiert. Und so steht einem schönen Leben ganz gleich nichts mehr im Weg. Das heißt, grundsätzlich darf ich als Elternteil, und das würde ich mir wünschen, dass wir Eltern die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin für das auf der Welt, ich habe mich für Kinder entschieden und ich mache das Leben zum Abenteuer mit viel Leichtigkeit und Spiel und Spaß.
Ein wunderschönes Schlusswort. Danke dir, Sabrina, für die letzten 20 Minuten, glaube ich, waren das jetzt. Ja, wir schauen ja nicht auf die Uhr. Ich spüre das immer so irgendwie, dass das 20 Minuten waren. Und wenn du mehr erfahren willst über die Sabrina Deutschmann, unseren heutigen Gast, dann bitte ich dich, dass du einfach in die Shownotes gehst, beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung und dich mit ihr in Verbindung setzt. Danke dir, liebe Sabrina.
Danke dir, danke fürs tolle Gespräch.
Ciao.
Tschüss.